Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich habe ein Losungsbuch zu Hause, in das ich regelmäßig schaue. Das ist besonders sonntags für mich informativ, da ich nicht immer weiß, an welchem Sonntag im Kirchenjahr wir uns überhaupt eigentlich befinden. Bei den zahlreichen Sonntagen nach Trinitatis kann man ja auch schon mal durcheinander kommen. Am 15. Sonntag nach Trinitatis, also vor ein paar Wochen, habe ich den Text gefunden, der als Grundlage für meine Predigt heute dient. Der Wochenspruch in dieser Woche lautete da übrigens: Alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. In 1. Petrus 5, Vers 7. Als Thema für diese Predigt habe ich gewählt: Mach dir keine Sorgen. In einem christlichen Buch habe ich hierzu Folgendes gelesen: Sorgen und die damit verbundenen Ängste sind heute wie eine Epidemie verbreitet. Sie sind wie ein Krebsgeschwür im menschlichen Organismus. Sorgen sind belastend, gesundheitsschädlich und dem Glaubensleben abträglich. Sorgen machen unglücklich, rauben den Menschen die Zufriedenheit und untergraben die Beziehungen. Sorgen können krank machen. Sie machen verbittert und unzufrieden, sie ziehen uns von der Gegenwart und vom Heute weg. Sie verdunkeln unser augenblickliches Wohlbefinden. Und dann noch weiter. Forscher gehen beispielsweise davon aus, dass die Depression, die als Mutter aller Zivilisationskrankheiten bezeichnet wird, im Jahre 2020 die zweithäufigste Erkrankung weltweit sein wird. Nur übertroffen von Herz- und Kreislauferkrankungen. Depressive Menschen, in Deutschland sollen es ca. 4 Millionen sein, ziehen sich von einer überfordernden Umgebung zurück. Soweit diese beiden Zitate. Sorgen und Depressionen betreffen keineswegs nur Ungläubige. Auch unter Christen sind sie weit verbreitet. Ich möchte jetzt zuerst den heutigen Predigttext lesen, der auch auf dem Gottesdienstblatt abgedruckt ist. Matthäus 6, die Verse 24 bis 34. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens länger eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht vielmehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Der erste Punkt in der Predigt heute lautet: Wer ist dein Herr? Jesus sagt im Vers 24, dass niemand zwei Herren dienen kann. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Dies ist für uns heute nicht mehr ganz so leicht verständlich. Doch zur Zeit Jesu war ein Arbeitnehmer oft auch ein Sklave. Das heißt, er war seinem Herrn oder auch dem Arbeitgeber völlig ausgeliefert. Wenn nun jemand versuchte, zwei Herren zu dienen, konnte dies nicht funktionieren, da mindestens einer von den zwei Herren zu viel Leistung verlangt hätte. Und teilen konnte man sich ja schließlich auch nicht. Jesus erwähnt dieses Beispiel, da es offensichtlich in einem engen Zusammenhang dazu steht, ob Menschen sich Sorgen machen oder nicht. Niemand kann also zwei Herren dienen. Und Jesus fügt noch hinzu: Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. So verhält es sich also auch mit Gott und dem Mammon. Mammon, das war der jüdische Ausdruck für Geld, Verdienst, Profit, Rendite. Wer dem Mammon diente, der machte das Geld zur wichtigsten Sache in seinem Leben. Schon Martin Luther sagte, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Und somit also die Frage, worauf setzt du dein Vertrauen? Das Problem ist gar nicht, dass man nur dem Mammon dienen will, sondern dass wir Menschen gerne Gott und dem Mammon dienen wollen. Und beides geht nicht. Das scheint nun der ausschlaggebende Grund dafür zu sein, wie Menschen, vor allem Christen, mit ihren Sorgen umgehen. Denn sonst hätte Jesus ja sehr wahrscheinlich diese Aussage nicht an den Anfang unseres Textabschnittes gestellt. Daher an uns die Frage, worauf vertrauen wir in diesem Leben? Auf wen verlassen wir uns? Glauben wir, dass Geld die meisten Probleme löst? Und verlassen wir uns auf unsere Beziehungen oder das Sozialsystem? Oder vertrauen wir allein auf Gott, dem wir dienen in allen Lebensbereichen? In der Regel kann ein Arbeitnehmer darauf vertrauen, dass sein Arbeitgeber oder sein Herr dafür sorgen wird, dass er genug zu essen und zu trinken bekommt und vernünftige Kleidung trägt. Denn dies dient ja schon seinem eigenen Interesse. In unserem Text fällt auf, dass Jesus auf zwei Bereiche eingeht, die die Menschen damals betrafen, die normalerweise für uns heute in Mitteleuropa nicht von großer Bedeutung sind. Zwei Bereiche, welche die notwendigste Grundausstattung eines menschenwürdigen Lebens ausmachen, nämlich Nahrung und Bekleidung. Von weiteren Dingen geht Jesus erstmal gar nicht aus. Ich lese dazu nochmal Vers 25. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Ein Text, der eigentlich für Menschen in Afrika von weit größerer Bedeutung sein müsste als für uns. Also nochmal die ganz klare Aufforderung Jesu an seine Hörer und Leser, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Und in der Tat ist das menschliche Leben mehr als Essen und Trinken. Diese Aussage gilt jetzt für Menschen, die sich Sorgen darüber machen, ob sie morgen genügend zu essen haben werden. Das heißt nicht, dass ich mir bezüglich dessen, was ich esse und trinke, überhaupt keine Sorgen zu machen brauche. Also natürlich kann ein Diabetiker oder Menschen mit hohem Blutdruck oder erhöhtem Cholesterinwert oder Alkoholiker nicht alles unbedenklich zu sich nehmen. Aber das ist ja gerade das Paradoxe in Deutschland. Die Menschen machen sich keine Sorgen darüber, dass sie zu wenig essen, sondern eher zu viel. Wie viele machen eine Diät, damit sie ein paar Kilo abnehmen? Ich war letzte Woche bei uns im Allfrisch einkaufen und habe mir auch eine Tafel Schokolade geholt. Habe ich mir mal gegönnt. Bei dieser Gelegenheit habe ich mal gezählt, wie viele unterschiedliche Sorten es von Ritter Sport gibt. Was meint ihr? 29 Stück. Das ist schon ein wenig krank. Milliarden Menschen sind froh, wenn sie eine warme Mahlzeit bekommen und wir haben alleine 29 Sorten Rittersportschokolade im Regal. In dieser Frage ist es erstmal nicht von großer Bedeutung, wer dein Herr ist. Jesus zeigt anhand von zwei Beispielen auf, wie unnötig es ist, sich in diesen Angelegenheiten Sorgen zu machen. Da sind einmal die Vögel, Vers 26. Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Die Vögel ernten nicht, sie säen nicht, sie sammeln auch keine großen Vorräte an. Und sterben sie jetzt alle? Nein, der allmächtige Gott ernährt sie. Er sorgt dafür, dass sie genug Nahrung bekommen. Jesus will sagen, schaut euch doch die Vögel an, wie sie existieren und versorgt werden und lernt davon für euer eigenes Leben. Macht euch darüber keine Sorgen, ob ihr genug zu essen und zu trinken haben werdet. Seid ihr denn nicht viel mehr wert als sie? Der zweite Lebensbereich, den Jesus hier näher beleuchtet, ist der bezüglich der Kleidung. Werden wir demnächst noch was anzuziehen haben? Ich lese dazu noch einmal die Verse 28 bis 30. Warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schau die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Hier erwähnt Jesus gleich drei Beispiele, um seine Aussagen zu verdeutlichen. Er erwähnt einmal die Lilien auf dem Feld, wie sie von alleine wachsen. Da muss niemand nachhelfen. Sie arbeiten nicht und sie spinnen auch nicht. Und doch wachsen sie. Im Hinblick auf die Lilien zieht der Herr Jesus den Vergleich zu Salomo, von dem bekannt war, dass er herrlich gelebt hat. Dies können wir nachlesen im Predigerbuch, besonders im Kapitel 2 erfahren wir etwas über die Lebensgestaltung des Salomo und über seinen Reichtum. Und doch ist selbst Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen wie eine von den Lilien. Ist das nicht großartig? Ich persönlich kenne mich mit Lilien nicht aus, weiß aber, dass letztens der Mais geerntet wurde. Das ist auch so fantastisch. Da schaut man im Frühjahr auf ein Maisfeld und sieht nicht viel. Und dann wenige Monate später stehen auf dem gleichen Felde die Maisstauden dicht an dicht. Gott sei Dank, dass er so für unsere Nahrung sorgt. In der Gemeinde in Wüsten hat man zumindest sonntags das Vorrecht, einen direkten Blick auf die Felder zu werfen und die Veränderungen zu beobachten, weil sie sich da in einer alten Scheune versammeln. Also einmal der Hinweis auf die Lilien, dann der Vergleich zu Salomo und dann der Verweis auf das Gras des Feldes, das Gott so schön kleidet. Jesus sagt, das Gras, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird. Also selbst dieses Gras ist von Gott wunderbar gemacht. Ich glaube, heutzutage wird das Gras nicht mehr in den Ofen geworfen, sondern gemäht. Dafür gibt es unterschiedliche Arten von Rasenmähern. Und dann wächst das Gras wieder nach. Wie sich nun der Besitzer einer Rasenfläche keine Sorgen darüber machen muss, ob das Gras nachwächst, so brauchen wir uns keine Sorgen darüber zu machen, ob unsere Kleidung ausreicht. Wer einmal bei C&A in der Herrenabteilung war, der weiß, dass dort eher zu viele Anzüge hängen als zu wenig. Natürlich muss man diese Anzüge jedoch bezahlen können. So stellt sich die Frage immer wieder neu, wem dienst du in deinem Leben? Wer ist dein Herr? Gott oder der Mammon? Dies gilt jetzt erstmal ganz grundsätzlich. Traust du Gott zu, dass er auch in Fragen der Nahrung und Kleidung dich versorgt, oder verlässt du dich da doch lieber auf dein eigenes Geld? David schreibt in Psalm 37, Vers 25: Ich bin jung gewesen und alt geworden und habe noch nie den Gerechten verlassen gesehen und seine Kinder um Brot betteln. Also der König David, eine der großen Persönlichkeiten des Alten Testamentes, teilt uns seine Erfahrung und Beobachtung mit, dass er noch niemals den Gerechten verlassen gesehen hat und seine Kinder um Brot betteln. Das heißt, für Nahrung und Kleidung hat es auch damals schon immer gereicht. Nun sind die Jünger ja wirklich Jesus nachgefolgt als ihrem Herrn und haben ihm gedient. Sie müssten eigentlich wissen, ob Jesus mit diesem Bibelwort recht hatte. In Lukas 22, Vers 35 wird berichtet, dass Jesus sich diesbezüglich auch fragt. Und er sprach zu ihnen: Als ich euch ausgesandt habe, ohne Geldbeutel, ohne Tasche und ohne Schuhe, habt ihr da je Mangel gehabt? Sie sprachen: Niemals. Obwohl sie ohne Geld, ohne Tasche, ja sogar ohne Schuhe unterwegs waren, haben sie selbst dann keinen Mangel verspürt. Wir sehen also, dass wir uns bezüglich Essen und Trinken und Kleidung nun wirklich keine Sorgen machen müssen. Die Frage bleibt jedoch, wem willst du dienen, Gott oder dem Mammon? Und so komme ich nun zum zweiten Predigtpunkt, der da lautet: Der allmächtige Gott sorgt für uns in allen Lebenslagen. Anhand der Beispiele, die Jesus nennt, bezüglich der Nahrung und der Kleidung, also die Vögel unter dem Himmel, die Lilien, das Gras, möchte er uns allen natürlich deutlich machen: Wenn Gott dafür sorgt, dann versorgt er uns auch mit allem anderen, was für unser Leben notwendig ist. Besonders der moderne Mensch hat ja noch mehr Sorgen als die um Nahrung oder Kleidung. In einem Brockhaus-Wörterbuch kann man nachlesen, was das Wort Sorge alles beinhaltet. Das mittelhochdeutsche Wort Sorge bedeutet Kummer und Grauen. Sorge meint erstens, durch eine unangenehme, schwierige, gefahrvolle Situation hervorgerufene, quälende Gedanken. Und zweitens, bedrückendes Gefühl der Unruhe und Angst. Bemühen um jemandes Wohlergehen, Fürsorge, die Sorge füreinander, die gegenseitige Sorge, die Sorge für die Familie. Dafür werde ich sorgen, dafür übernehme ich die Verantwortung. Und was bedeutet Sorge im Neuen Testament? Das Substantiv Merina bedeutet Sorge, Besorgnis, Ängste. Und das Verb Merinan bedeutet tragen, ängstlich, besorgt sein. Hier wird deutlich, dass Sorge und Angst zusammengehören. Die Triebfeder hinter der Sorge ist die Angst. Worüber machen wir uns Sorgen? Wir machen uns Sorgen über die Arbeit, über die Familie, über die Gemeinde oder einzelne Gemeindeglieder, über die rechte Lehre, über die gesellschaftliche Entwicklung, über Krankheiten, über Hilflosigkeit. Wie sollen wir nun mit unseren Sorgen umgehen? Sind diese Sorgen überhaupt berechtigt? Zuerst möchte ich uns allen noch einmal die Frage vorstellen, die Jesus seinen Zuhörern damals auch gestellt hat, in Vers 27. Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Ich denke mal, niemand. Wenn jemand wirklich ernsthaft erkrankt ist, vielleicht auf der Intensivstation liegt oder an einer Herz-Lungen-Maschine angeschlossen ist, dann befindet er sich ohne Zweifel in einer schwierigen Situation. Und doch ist es selbst dann so, dass die Sorgen hierüber das Leben auch nicht verlängern. Unser Leben steht in Gottes Hand. Kommen wir nochmal kurz auf die Nahrung und die Kleidung zurück. Ich lese dazu nochmal die Verse 31 und 32. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Jesus sagt ganz klar, dass wir uns hierüber keine Sorgen machen sollen, denn sonst gleichen wir den Heiden, die von Gott nichts wissen. Jesus sagt uns, dass unser himmlischer Vater genau weiß, was wir alles brauchen. Gott ist kein vergesslicher alter Mann. Jesus spricht in Vers 30, wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Jesus bezeichnet die Menschen, die sich um Nahrung und Kleidung sorgen, als Kleingläubige. Sie sind Zweifler, weil sie dem allmächtigen Gott nicht zutrauen, sie zu versorgen. Manchmal sind wir sogar völlig ungläubig, weil wir nur auf uns sehen oder die Umstände. Genauso wie die Heiden. Und dann wird Sorge oder auch Angst zur Schuld und wir sündigen vor Gott. Schon so mancher ist Jesus nicht bedingungslos nachgefolgt, weil er letztlich Angst hatte, dass er dann zu viel aufgeben müsste. Sorge darüber, dass Gott mit seinen Problemen nicht fertig würde. Dies ist Misstrauen gegenüber Gott und bedarf der Vergebung. Wie oft hat Unglaube den Segen für die Israeliten verhindert? Die Bibel ist voll von Beispielen, wie Menschen ihr Leben vertrauensvoll mit Gott geführt haben, obwohl die äußeren Umstände absolut dagegen gesprochen haben. Ich möchte zwei Beispiele nennen. Da ist zum einen Elia. Elia hatte selbst angekündigt, dass diese Jahre weder Tau noch Regen kommen würden, es sei denn, er sage es. Somit war allerdings auch klar, dass eine Hungersnot ins Land kommen würde. Ist es das, was Elia wollte? Dann hätte er bald selbst nichts mehr zu essen und zu trinken. Denkbar ungünstige Voraussetzungen. Doch der allmächtige Gott versorgte ihn. Er schickte ihn zum Bach Krit Richtung Osten, damit Elia aus diesem Bach trinke und zusätzlich gebot Gott den Raben, dass sie den Elia dort versorgen sollten. Sie brachten ihm morgens und abends Brot und Fleisch. Und als dann nach einiger Zeit der Bach vertrocknete, da kam ein Wort Gottes zu ihm, das ihn aufforderte, nach Zarpat zu gehen, zu einer Witwe, die ihn dort versorgen würde. Das tat Elia dann auch. Obwohl die Witwe kaum noch was Essbares im Hause hatte, sorgte der Herr selbst dafür, dass sie immer genug Mehl und Öl vorrätig hatte und nicht sterben musste. Bis auf den Tag, an dem der Herr es wieder regnen lassen würde. Sowohl Elia wie auch die Witwe mit ihrem Sohn wurden vor dem Hungertod bewahrt. Gott selber versorgte sie mit dem Notwendigen. Dies können wir nachlesen in 1. Könige Kapitel 17. Ein zweites Beispiel ist das des Mose. Noch bevor Mose geboren wurde, ordnete der ägyptische König an, dass alle Söhne, die geboren würden, getötet werden sollten. Doch dann ging ein Mann vom Hause Levi hin und nahm ein Mädchen aus dem Hause Levi zur Frau. Und diese Frau wurde schwanger. Bei der Geburt dieses Kindes stellte sich heraus, dass es ein Junge war, eben Mose. Was jetzt tun? Das schien das sichere Todesurteil für Mose zu sein. Zuerst verbarg die Mutter ihn noch für 3 Monate. Doch dann musste eine andere Lösung her. Schließlich machte sie ein Kästchen aus Schilfrohr, verklebte es und setzte das Kästchen ans Ufer des Nils. Als die Tochter des Pharao die Kiste entdeckt, ließ sie das Kästchen holen, öffnete es und siehe, ein weinender kleiner Junge. Sie bekam Mitleid. Da sprach die Schwester von Mose zu ihr, die dieses alles beobachtet hatte, soll ich hingehen und eine der hebräischen Frauen rufen, die da stillt, dass sie dir das Kindlein stille? Die Tochter des Pharao erlaubte es ihr. Da ging das Mädchen hin und holte die Mutter des Kindes und das Kind wurde ihr gegeben, damit es von der Mutter gestillt würde. Als das Kind groß wurde, brachte sie es wieder zu der Tochter des Pharao und sie nannte ihn Mose. Jener Mose, der die Israeliten später aus Ägypten führte. Die Eltern vertrauten offensichtlich auf den allmächtigen Gott, darauf, dass er das Kind bewahren und versorgen könne. Und tatsächlich, Mose entging dem sicheren Tod. Er wuchs auf und wurde groß und war von Gott gesegnet. Das steht in 2. Mose Kapitel 2 und folgende. Der allmächtige Gott versorgt uns in allen Lebensbereichen und Situationen. Glaubst du das? Ich habe jetzt nur 2 Beispiele geschildert. Doch wohin mit unseren Sorgen? Petrus schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 5, Vers 7, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Da dürft ihr eigentlich klar sein, was hiermit gemeint ist. Alles, was ihr an Sorgen habt, werft es auf Gott. Nennt sie ihn im Gebet. Und warum? Weil er für euch sorgt. Gott hat es sich zur Aufgabe gemacht, für uns alle zu sorgen. Etwas wegwerfen dürfte ja normalerweise keine allzu große Schwierigkeit darstellen. In einer Predigt hat ein Pastor einmal Folgendes dargestellt. Wir möchten unsere Sorgen gerne loswerden, doch wir werden sie nicht richtig los. Wie kommt das? Wir werfen unsere Sorgen zwar weg auf Jesus, doch wir nehmen sie anschließend wieder auf. So ähnlich, als wenn man einen Gummiball gegen eine Wand wirft, ihn dann aber anschließend wieder aufhängt. Deshalb müssen wir die Sorgen wirklich wegwerfen und nicht wieder aufnehmen. Ich weiß nicht, wer unter uns schon mal in meiner Heimatstadt Essen gewesen ist und dort den Krugerpark besucht hat. Im Krugerpark befinden sich unter anderem ein botanischer Garten, viele unterschiedliche Blumen und Pflanzenarten. Früher zu meiner Kindheit befand sich dort auch noch ein Terrarium mit einem kleinen Wasserbecken und 3 Krokodilen. Und in dieses Becken wurden immer wieder Geldmünzen hineingeworfen. Damals gab es noch die D-Mark. Und der ein oder andere überlegte sich, ob es nicht irgendwie möglich wäre, dort ein paar Münzen herauszuholen. Also nehmen wir einmal an, in der heutigen Zeit hätte jemand aus Versehen 6 oder 8 Euro in Geldmünzen dort hineingeworfen. Er hat die Münzen runtergeschmissen, sie sind eigentlich weg. Doch jetzt überlegt er sich, ob er nicht doch wieder an diese Münzen herankommen könnte. Das Beste wäre, sie einfach unten liegen zu lassen. Er könnte nach unten klettern, doch das Ganze wäre mit einer sehr großen Gefahr verbunden, durch eines der Krokodile verletzt zu werden. Also lass es lieber bleiben. Und so geht es uns auch. Lass die Sorgen, die du auf Gott geworfen hast, bei ihm liegen. Versuche nicht, sie wieder zu dir zurückzuholen. Damit schadest du dir nur selbst. Auffällig an unserem Vers aus dem 1. Petrusbuch ist, in welchem Zusammenhang er steht. Denn der darauffolgende Vers lautet Vers 8: Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben. Der Teufel, unser Widersacher, hat ein großes Interesse daran, dass wir unsere Sorgen behalten, dass wir grübeln und zweifeln. Ja, er gibt uns selbst solche Gedanken ein. Und dem sollen wir im festen Glauben an Jesus Christus widerstehen und solche Gedanken abwehren. Hier ist erneut vom Glauben die Rede. Und ich habe es ja bereits erwähnt, dass Sorgen, Kleinglaube, Zweifel auch Sünde ist und vor dem Thron Gottes gebracht werden muss. Kommen wir nun noch zum dritten und letzten Predigtpunkt. Trachte zuerst nach Gottes Reich. Jesus gibt seinen Jüngern in unserem Textabschnitt noch weitere Anweisungen. Die Verse 33 und 34. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Da ist also zunächst einmal die Ausrichtung unseres Lebens angesprochen. Die Frage, wonach wir in unserem Leben trachten. Die Heiden trachten danach, was sie essen und trinken werden, womit sie sich kleiden werden, sagt Jesus. Wonach trachtest du? Jesus sagt uns, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Was bedeutet das? Ich denke, Jesus will uns damit sagen, kümmert euch zuerst um die Angelegenheiten des Reiches Gottes, darum, dass das Reich Gottes bekannt gemacht wird und das Evangelium verbreitet wird. Sieh zu, dass dein Verhältnis zu Gott in Ordnung ist. Dazu gehört das Gebet, das Bibellesen, die Gemeinschaft, der Gottesdienst, die Nächstenliebe. Trachte danach, dass der Wille Gottes in deinem Leben zur Geltung kommt. In deinem Glaubensleben, in deiner Familie, in Beruf oder Schule, in deiner Nachbarschaft, in deiner Freizeit. Welche Maßstäbe gelten dort? Und trachte nach Gottes Gerechtigkeit. Kein Mensch ist von sich aus vor Gott gerecht. Also kann die Gerechtigkeit Gottes nur bedeuten, dass er uns alle bestrafen müsste. Eliphas fragt Hiob in Kapitel 4, Vers 17, wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott oder ein Mann rein sein vor dem, der ihn gemacht hat? Merkwürdigerweise machen sich Menschen über alles Mögliche Sorgen, nur nicht darüber, wie sie dem denn vor dem lebendigen, heiligen Gott gerecht dastehen können. Also die Frage, bin ich nach meinem Tod im Himmel oder in der Hölle? Diese Sorge scheint mir viel berechtigter zu sein. Jesus Christus hat durch seinen stellvertretenden Opfertod am Kreuz die Gerechtigkeit erworben, die denen zugerechnet wird, die an ihn glauben. Der Gerechte ist für die Ungerechten gestorben. Trachte nach Gottes Gerechtigkeit. Beschäftige dich mit Jesus Christus. Glaube an ihn und lass ihn dein Leben bestimmen. Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Wenn die Angelegenheiten Gottes und seine Gerechtigkeit das Wichtigste in deinem Leben sind, dann wird dir auch das andere alles zufallen, um das du dich sorgst. Schaue nicht auf die Umstände, schaue auf Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist. In Psalm 127, Vers 2 heißt es, es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und esset euer Brot mit Sorgen. Denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Es kommt darauf an, ob wir von Gott gesegnete Leute sind. Natürlich ist für den Christen auch von zusätzlicher Bedeutung, dass die Gerechtigkeit Gottes im alltäglichen Leben in unserer Gesellschaft zutage tritt. Die allgemeine Wertevorstellung in unserem Land entspricht nicht der Gerechtigkeit Gottes. Zum Beispiel in der Abtreibungsfrage oder bezüglich Homosexualität. Und man könnte noch zig andere Bereiche nennen. In Sprüche 11, Vers 5 heißt es, die Gerechtigkeit des Frommen macht seinen Weg eben, aber der Gottlose wird fallen durch seine Gottlosigkeit. Also die ersten beiden Aufforderungen Jesu lauten, trachte. Einmal nach dem Reich Gottes und einmal nach seiner Gerechtigkeit. Wer dies tut, dem wird auch das andere zufallen. Jesus selbst hat immer nach dem Reich seines Vaters und dessen Gerechtigkeit getrachtet. Er hat sich nie Sorgen gemacht. Und selbst der Tod konnte Jesus nicht aufhalten. Der allmächtige Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Jesus lebt. Und es hat sich hier ein weiteres Mal gezeigt, dass wir uns auf Jesu Worte absolut verlassen können, auch wenn es uns noch so schwerfällt. Die dritte Hauptforderung könnte man so umschreiben. Lebe im Hier und Jetzt und mache dir keine Sorgen. Diese Forderung ist unterteilt in drei Aussagen. Die erste Aussage lautet, darum sorgt nicht für morgen. Jesus fordert seine Zuhörer und Leser auf, zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit zu trachten. Damit ist dann schon mal klar, womit wir uns beschäftigen sollen. So wird uns das alles zufallen. Und weil uns diese Zusage gilt, sollen wir nicht für morgen sorgen. Das heißt, lebe konzentriert im Heute, in der Gegenwart, vor Gottes Angesicht. Damit tue ich mich oft schwer. Ich schweife immer wieder mit meinen Gedanken ab und denke über Dinge nach, die eigentlich unwesentlich sind. Vielleicht liegt das auch an den vielen Möglichkeiten zur Abwechslung heutzutage. Soll ich lieber an die Nordsee fahren oder in die Schweiz? Wie wird das Wetter wohl in der Schweiz sein? Und so. Jesus sagt, trachte nach dem Reich Gottes, sorge nicht für morgen. Denn in seiner zweiten Aussage hierzu macht Jesus deutlich, dass der morgige Tag für das Seine sorgen wird. Das ist die Zusage, die wir bekommen. Wir möchten gerne schon mal vorsorgen für schlechte Zeiten. Als die Israeliten damals in der Wüste Sin waren und sie Angst hatten, dass sie vor Hunger sterben müssten, versorgte Gott sie dort mit Wachteln. Allerdings immer nur so viel, wie sie für den einzelnen Tag brauchten. Alles, was sie dennoch übrig ließen, war am anderen Tag voller Würmer und Stinken. Gott versorgte sie jeden Tag neu. Deshalb beten wir ja auch, unser tägliches Brot gib uns heute. Die Frage ist nur, ob wir dies auch wirklich glauben. In der dritten Kernaussage macht Jesus deutlich, dass es genug ist, wenn jeder Tag seine eigene Plage hat. Jesus sagt nicht, dass jeder Tag leicht, locker zu bewältigen wäre. Es gibt Plagen, Mühe und Nöte. Doch das ist schon ausreichend für einen einzelnen Tag. Da muss ich mir nicht auch noch Gedanken über morgen machen. Meine ganze Aufmerksamkeit soll dem heutigen Tag gelten. Ich darf heute nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit trachten. Sorgen haben offensichtlich wohl damit zu tun, dass ich mir Gedanken mache über Ereignisse, die noch vor mir liegen, oder über den Ausgang einer Sache. Paulus schreibt an die Philippa Kapitel 4, die Verse 5 bis 7. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen. Wir singen.